Ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade so ging bei dem Lied. Es kribbelt ja in einem, doch mitzusingen. Und ich meine so leicht auch ein Summen im Raum gehört zu haben. Und es ist ja wirklich klasse, dass wir diese schöne Musikanlage haben, dass wir Musik in dieser Qualität abspielen können. Aber das ist kein echtes Singen. Und man hätte erwarten können, dass ich vielleicht unter dem Thema echt jetzt über das Thema Digitalisierung sprechen würde. Denn da kann man sich ja auch fragen, ist das noch echt, was jetzt alles über Computer und Skype und diese ganzen Telefon- und Videokonferenzen so abläuft? Das ist aber nicht so, denn ich bin ganz kurzfristig angefragt worden, diese Predigt zu übernehmen und habe mich deswegen an eine vorbereitete Predigtreihe gehalten, die von dem Kongress aus dem Jahr 2019 stammt. Beim letzten Mal war es auch so, dass ich mit wenigen Tagen Vorlauf angefragt wurde. Und da hatte ich über Jesaja 55, 6 bis 13 gepredigt. Es ging um die geradezu unglaubliche Geschichte, wie der heidnische König Kyros der Große ein Edikt erließ, das neben der Bibel übrigens auch auf einem Stein überliefert ist, im British Museum zu besichtigen. Und dieses Edikt schuf den Rahmen dafür, dass das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft wieder nach Hause ziehen konnte. Aus Verzweiflung wurde Hoffnung. Gott kann. Und das Einstiegslied hat mich so ein bisschen daran erinnert, an diesen Satz, Gott kann. Denn es ging darum ja um die Wunder, die Gott jeden Tag tut, die wir vielleicht bewusst wahrnehmen, aber die vielleicht auch einfach so selbstverständlich sind, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Aber Gott tut Wunder und es ist gut, sie ihm auch zuzutrauen und vielleicht auch ein Stück weit sie von ihm im Gebet auch zu erwarten. Die Predigt am Anfang dieser Corona-Phase war die erste aus einer Serie von 3 Predigten. Und die haben das Motto des Kongresses in Willingen aus dem Jahr 2019, weiter, echter und tiefer. Und ich bin also heute bei der 2. Predigt, wo es eben um das Thema echter, engagiert Leben geht. Rainer hatte den Bibeltext im Zusammenhang vorgelesen und ich möchte den jetzt versweise durchgehen. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Jörg, drückst du einmal auf die Taste? Dieser Brief ist der älteste erhaltene Paulusbrief. Das heißt, wenn man die Paulusbriefe liest, ich sage jetzt mal vom 1. Thessalonicher bis hin zum Römerbrief, dann stellt man auch eine Entwicklung fest, auch eine Entwicklung in dem Denken des Paulus. Thessalonich ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands, Thessaloniki. Und als Paulus 49-50 auf seiner zweiten Missionsreise hierher kam, das kann man in Apostelgeschichte 17 nachlesen, war sie Hauptstadt der römischen Provinz Makedonien und Sitz des Prokonsuls. Ich habe da oben links einen roten Pfeil eingeschrieben, wo Thessalonich ist. Und man sieht hier die zweite Reise des Paulus. Was jetzt auf dieser Karte nicht zu sehen ist, ist, dass man damit von Syrien, Pamphylien, Mysien, Asien rüber gekommen ist nach Europa. Und im Prinzip müsste man jetzt eigentlich die Karte noch weiter zeigen, aber dann wäre das zu klein geworden in der Schrift. Da geht es eben nach Europa weiter. Das heißt, diese Reise des Paulus hat ganz wichtige Bedeutung dafür gehabt, dass Gottes Wort nach Europa kam. Dadurch, dass Thessalonich eine Hauptstadt war, sie war gleichzeitig auch multikulturelles und multireligiöses Handelszentrum. Und das kennen wir ja schon aus verschiedenen anderen Berichten, Diese Handelsstädte waren immer besonders wichtig. Damals gab es eben keine Digitalisierung. Das heißt, Nachrichten wurden nicht über Twitter oder E-Mail oder sonst was transportiert, sondern Nachrichten wurden im Wesentlichen von Menschen transportiert. Und das waren in natürlicher Weise Handelsreisende. Die wanderten von ihrer Heimat oder fuhren mit Schiffen, viel wurde auch tatsächlich einfach zu Fuß oder mit Pferden transportiert, wanderten die in bestimmte Orte, haben dort gehandelt, haben dort geredet, haben dort auch gelebt, weil das alles ja nicht so schnell ging wie heute. Da wurde ja ein Schiff nicht in 16 Stunden abgeladen, roll on, roll off, sondern da haben die Leute mehrere Tage gelebt, dann haben die auch gleich verkauft und haben dann andere Waren wieder gekauft und sind dann, nachdem sie vielleicht ein, zwei Wochen in diesem Ort waren, wieder weitergezogen und haben natürlich auch neue Geschichten, aber eben auch neues Denken mitgenommen. Und die Stadt Thessalonich hatte nach Europa hin eine ganz erhebliche Strahlkraft bis in den ganzen Balkanraum hinein. Die Gemeinde, die Paulus hier gründet, scheint zu Beginn wirklich sehr klein gewesen zu sein. Das waren nur ganz wenige Menschen. Es waren am Anfang vornehmlich Heidenchristen, die aber, nach dem, was wir aus der Apostelgeschichte lesen können, wohl zum Sympathisantenkreis der jüdischen Synagogengemeinde gehörten. Ich gehe jetzt weiter im Text. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Paulus und seine Begleiter bestreiten ihren Lebensunterhalt aus eigener Arbeit in der Gemeinde. Das heißt, sie lassen sich nicht von der Gemeinde bezahlen, sie lassen sich auch noch nicht mal freihalten, sondern das, was sie zum Leben brauchen, dafür arbeiten sie und sie verdienen ihr Geld selbst. Die Gemeinde erhielt finanzielle Unterstützung aus einer gar nicht mal so dichten Gemeinde, nämlich aus Philippi. Die Gemeinde in Philippi war wohlhabend und die waren bereit, andere Gemeinden finanziell zu unterstützen und haben das konkret mit der Gemeinde Thessalonich getan. Die meisten Gemeindemitglieder gehörten zur ärmeren Unterschicht, einige aus der Mittelschicht und es werden auch einige vornehme Frauen genannt, wenn man das nachlesen will, Apostelgeschichte 17, Vers 4. Paulus sagt von sich selber, dass er kein besonders guter Redner ist und dass es nicht seine Fähigkeit ist, mit Worten Leute wirklich gut zu erreichen und zu überzeugen. Und im Korintherbrief schreibt er sogar, dass er in Schwäche und Furcht ja zitternd aufgetreten ist. Das muss in Thessalonich anders gewesen sein, denn was man in der Apostelgeschichte lesen kann, und er deutet es auch hier an, er war wirklich vom Heiligen Geist erfüllt und das, was er verkündet hat, das sprang wie ein Funke über. Die Leute waren einfach davon angesprochen und wurden davon auch direkt verändert, mehr als es einfach nur Worte tun können. Und diese Predigt, vom Heiligen Geist getrieben, die hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Ich lese aus Vers 6. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Wenn man diese Sätze genau liest, dann hat man den Eindruck, dass Paulus hier seine übliche Zurückhaltung vergisst. Er sagt, und zwar in dieser Reihenfolge, die Thessalonicher seien seine bzw. seiner Begleiter Glaubensnachahmer geworden und die Nachahmer des Herrn. Mit dem Beginn dieser Gemeinde sah es am Anfang gar nicht so günstig aus. Denn sie hatten das Wort in ziemlich misslicher Lage erhalten, unter allerlei Drangsal, so wie wir lesen, aber in der Freude des Heiligen Geistes angenommen. Die Anfeindungen werden jetzt in diesem Text, im 1. Thessalonicher, nicht näher beschrieben. Aber wir wissen aus der Apostelgeschichte, da Paulus und Silas die Stadt fluchtartig verließen, ist anzunehmen, dass sich der Zorn der Synagogengemeinde von den beiden auf die junge christliche Gemeinde verlagerte. In Apostelgeschichte 17 lesen wir dazu, dass Jason, der Gastgeber des Paulus, und einige Brüder vor dem Präfekten verklagt wurden. Und sie mussten dann eine Bürgschaft zahlen, um überhaupt wieder freizukommen. Ich lese die Verse 7 bis 9. Und ihr seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen darüber nichts mehr zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Paulus spricht hier von dem Einfluss der Gemeinde in Mazedonien und Achaia. Das entspricht dem heutigen Griechenland, Albanien, Mazedonien und Teilen von Bulgarien. Ein Radius von weit mehr als 500 Kilometern. Auf diesen Gedanken möchte ich gleich zurückkommen, aber möchte zuerst noch Vers 10 lesen, um sozusagen den Text auch abzuschließen. Um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns von dem kommenden Gericht rettet. Hier wird ein Punkt angesprochen, auf den möchte ich jetzt nicht näher eingehen, weil das wäre eine eigene Predigt, das Thema der Naherwartung. Aber dieses Thema spielte damals für die jungen Gemeinden eine wichtige Rolle. Wir sehen das an verschiedenen Stellen und verschiedenen Berichten im Neuen Testament. Sie hatten ihr altes Leben komplett aufgegeben und lebten weitgehend für den Glauben an Christus und mussten jetzt über die Jahre erleben, dass Mitchristen starben, obwohl Jesus noch nicht wiedergekommen war. Und damit hatten sie offensichtlich nicht gerechnet. Sie waren, zumindest viele, waren davon überzeugt, dass, nachdem sie jetzt Christ geworden waren, dass sie Jesu Wiederkunft erleben würden. Und dann stellt sich natürlich für die, die noch leben, die die Mitchristen begraben haben, die Frage, ist Jesu Wiederkehr gar nicht so nah? Hatten sie da etwas falsch verstanden? Hatte Paulus vielleicht auch das nicht so klar gepredigt oder sogar dieses Denken mit unterstützt? Und wenn die Naherwartung nicht richtig war, war dann womöglich der ganze Glaube an Christus nichtig? Wenn man jetzt den Thessalonicher Brief weiterlesen würde, würde man sehen, dass er in den folgenden Kapiteln da relativ viel Zeit drauf verwendet, das zu erläutern, dass der Glaube trägt und dass es richtig ist, an Christus zu glauben, auch wenn wir vor seiner Wiederkehr sterben. Und ich möchte jetzt noch mal zu den Versen 8 und 9 wiederkommen. Von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Ich weiß nicht, wie Sie diesen Text hören. Eine kleine, arme, mittellose Gemeinde, die offen angegriffen wird, entfaltet durch die Kraft des Heiligen Geistes weit über die Stadtgrenzen hinaus eine große Wirkung. Wenn man sich das anguckt, die Orte und Gegenden und Zuständigkeiten, die Paulus nennt, ein Bereich von über 500 Kilometern. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, würden wir uns das zutrauen, dass von uns in 500 Kilometern Entfernung noch gesprochen wird und dass Leute ins Nachdenken kommen, weil sie von uns hören? Ich denke, wenn diese kleine Gemeinde so eine Wirkung entfalten konnte, dann gibt es gar keinen Grund, warum wir mit unserer Gemeinde nicht wichtig für unsere Mitmenschen und unsere Stadt sein sollten. Und ich denke, wir sind wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Gebete für unsere Mitmenschen und unsere Stadt, unsere Nachbarn, unsere Verwandten etwas bewirken. Ebenso die Einsätze. Gott in Braunschweig, dieses Jahr hat es ja kein Kreuz in die Stadt tragen gegeben, aber auch diese Dinge. Wir sehen die Früchte an vielen Stellen nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Bedeutung hat und dass Gott auch etwas damit macht. Und auch so ein im Gemeindeleben vielleicht kleines Element wie das Reparaturcafé hat da seinen Platz, damit Menschen aufmerksam werden, damit Menschen einfach auch sehen, da passiert etwas und deren Glauben hat auch eine direkte Auswirkung in den Alltag hinein, indem sie sich nämlich um Schöpfung bewahren kümmern. Vielleicht brauchen wir auch noch mehr davon. Die Christen in Thessalonich fallen nicht durch Veranstaltungen, Special Events oder sonstiges auf. Sie fallen auf, indem sich ihr Leben geändert hat. Sie waren echt und das merkten die Menschen. Und die Menschen damals haben das sogar weitergesagt. Das war ihnen etwas so Besonderes, dass Leute ihr Leben so stark geändert haben, dass sie es einfach weitererzählt haben. Nach dem Motto, hast du schon gehört, die sowieso lebt jetzt völlig anders oder der sowieso, den erkennst du gar nicht mehr wieder. Die Christen in Thessalonich wissen sich geliebt und erwählt. Sie sind von Liebe und Hoffnung motiviert und sie richteten ihr Leben aktiv auf das Kommen von Jesus Christus aus. Wo erleben wir Gottes Liebe zu uns? Wie lassen wir uns neu und immer wieder neu von dieser Hoffnung erfüllen? Wo sehen wir das vielleicht schon jetzt in unserer Gemeinde? Wo und wie stärken wir uns gegenseitig? Auch damit andere Menschen merken, dass wir echt sind. Ich denke, wir nehmen uns einfach mal eine Minute Zeit, um jeder für sich darüber nachzudenken. Merken Sie sich sehr gerne, was Sie sich jetzt überlebt haben. Es wird nämlich heute wieder ein Kirchencafé geben. Eine ideale Gelegenheit, um über diese Gedanken gleich zu sprechen. Ich sage es schon hier an dieser Stelle, auch wenn es eigentlich nicht in die Predigt gehört. Es wird so laufen, dass dort Kaffee-Tee angeboten wird und wir nehmen es sozusagen von den netten Mitchristen, die sich da engagieren, als Bedienung entgegen. Die sind natürlich keine Bedienung, aber wir nehmen es als Bedienung entgegen. Das heißt, wir machen keine Selbstbedienung, sondern wir lassen uns die Tasse Kaffee oder die Tasse Tee geben und setzen uns dann mit dem gegebenen Corona-Abstand an Tische oder können uns auch mit gegebenem Abstand hinstellen. Aber damit wir uns da an die Regeln halten und uns da auch nicht gegenseitig in irgendeiner Form anstecken. Aber ich denke, so ein Kirchencafé ist eine gute Gelegenheit, um genau über diese Gedanken gleich zu sprechen. Für mich ist dieser Text eine Ermutigung zum Weitersagen durch kleine, einfache Worte. Es geht hier nicht um die große Theologie, sondern es geht darum, unseren christlichen Glauben zu leben. So zu leben, dass es die Nachbarn merken, dass es die Arbeitskollegen merken und dass sie vielleicht dadurch ins Nachdenken kommen. Es gibt bei dieser Predigtreihe immer ein Schema, was wollen wir mitnehmen für Herz, Hirn und Hand. Fürs Herz nehmen wir mit, du bist von Gott geliebt und erwählt. Das haben die Thessalonicher ganz fest geglaubt. Er starb für dich, um dein Leben mit neuer Kraft durch seinen Geist zu erfüllen. Und diese neue Kraft, die dürfen wir bei ihm auch abfordern. Fürs Hirn nehmen wir mit. Es gibt keinen Grund, warum Gott nicht dich und unsere Gemeinde gebrauchen kann, um in unserer Gesellschaft deutliche Spuren zu hinterlassen. Er will es tun und er tut es auch. Für die Hand nehmen wir mit. Bitte Gott, gemeinsam mit deinen Glaubensgeschwistern, dir neu seine Liebe und Hoffnung zu schenken und uns zu helfen, Menschen zu sein, von denen andere denken, ich weiß nicht, was die haben, aber ich will auch das haben, was die haben. Amen.